Herzlich willkommen bei Glück über Zweifel, dem Lagerfeuer für die Heldinnen und Helden des Alltags. Für dich. Setz dich zu uns. Schenke deinem Herzen eine Ruhepause und deiner Seele Weite. Lass dich inspirieren und dann geh zurück in deinen Alltag und feiere dein Leben, denn du bist eine Heldin, ein Held, jeden Tag aufs Neue. Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel. Heute soll es hier um zwei ganz wichtige Lebensprinzipien gehen und welche das sind, verrate ich dir gleich. Und ich verrate dir auch gleich, wer bei uns am Lagerfeuer sitzt. Erstmal möchte ich dir aber sagen, wer ich bin, falls du hier neu bist. Mein Name ist Katrin Stahl, ich bin integrale Körpergestaltcoach und ich lade in meine Arbeit auch die Pferde ein. Das bedeutet, du kannst bei mir zu Retreats bei den Pferden kommen und dich dort ganz neu erleben. Und die Pferde verkörpern die zwei Prinzipien, über die wir heute sprechen wollen. Und es sind zwei Prinzipien, die aus der Yoga-Lehre stammen. Und zwar geht es um Hingabe und es geht um den Glauben an etwas Höheres und um, oh Gott, um Gewaltlosigkeit. So, jetzt kann ich mich gleich nochmal in Hingabe üben. Wir steigen direkt ein, Dial. Wahnsinn. Wir hatten gerade schon Probleme, technische Probleme und da war dann auch schon Hingabe gefragt. Und ja, ich versuch's nochmal. Wir sprechen über Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, und wir sprechen über Ishvara Pranidhana, Hingabe und Zuflucht. So, liebe Dial, herzlich willkommen am Lagerfeuer. Es ist so schön, dass du da bist und wir hatten uns ja schon mal unterhalten, aber verrat doch nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern, die neu bei uns sind, wer bist du?
Ja, erstmal danke für die Einladung, liebe Katrin. Ich bin Dial, ich komme aus der Freiburger Ecke, aus dem südlichen Raum hier. Und ich unterrichte Yoga, studiere Yoga, Philosophie und bilde Yoga-Lehrende aus. Genau.
Ja, schön. Ja. Ja. Und darüber hatten wir ja auch, ja, und darüber hatten wir ja auch schon in unserem ersten Gespräch gesprochen, nämlich darüber, was bedeutet es, sich dem Yoga so hinzugeben. Und viele in der westlichen Welt verstehen ja Yoga als eine Art Sport zu machen. Und dass da aber sehr viel mehr dahinter steckt, nämlich dass es eine ganze Lebensphilosophie ist. Das haben wir teilweise noch gar nicht richtig verstanden. Und auch für mich ist das, also ich mache, glaube ich, seit 20 Jahren mache ich Yoga, aber dass das wirklich so viel mehr beinhaltet, das ist erst, weiß ich nicht, vor 5, 6 Jahren zu mir gekommen. Und das war so, aha, ja natürlich, natürlich gehört das alles zusammen. Und lass uns doch mal so in der Basis einsteigen, liebe Dial. Was sind die Yoga-Prinzipien?
Genau, es gibt den achtfachen Weg. Ja? Es gibt unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen Herangehensweisen, aber der bekannteste ist sicherlich der achtfache Pfad von Patanjali. Und dazu zählen eben die Asana-Praxis, natürlich die Körperpraxis, Pranayama, das kennen sicherlich auch noch die meisten, die Bemeisterung des Atems. Ja, dann wird es meistens schon so ein bisschen, gibt es dann noch was? War da noch was? Aber wir haben ja erst 2 sozusagen von 8. Dann gibt es noch Dharana, die Konzentration, Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne, Dhyana, die Meditation, ja, Samadhi, die tiefe Versenkung. Und dann gibt es eben noch die Yamas und die Niyamas. Die Yamas, das sind die Regeln im Umgang mit der Welt. Und die Niyamas sind die Regeln im Umgang mit dir selbst.
Mhm. Ja, nun haben wir uns ja jeweils eine Regel im Umgang mit der Welt und eine Regel im Umgang mit uns selbst rausgesucht. Und ich fand es ganz spannend. War mal neugierig und ich habe mal gegoogelt, so nach den Prinzipien des Yogas. Und du findest an allererster Stelle, und das sind so die, weiß gar nicht, die ersten 10 Links waren es, glaube ich, haben mich eben dahin geführt, so wie kann ich denn Yoga praktizieren, also das körperliche Yoga, was uns wieder dahin führt, dass wir das in der westlichen Welt noch gar nicht richtig verstanden haben, diese echte Tiefe des Yoga. Und was ich an diesen Prinzipien, über die wir sprechen, so schön finde, ist, dass sie unser Leben wirklich reicher und tiefer machen. Und wie das funktioniert, nicht funktioniert, eben gar nicht funktioniert, sondern wie wir das einladen können in unser Leben, das möchten wir hier gerne mit den Menschen am Lagerfeuer teilen.
Genau, ja. Ja, du hast ja gesagt, die Regeln im Umgang mit der Welt, so beginnt es auch. Das ist sozusagen der erste Schritt, ist nicht nach dir zu gucken, sondern nach den anderen zu gucken. Nach deiner Rolle eben in der Welt zu schauen. Und dem Einfluss, den du eben über dein eigenes Verhalten auch hast, ja, in der Welt. Also ganz entgegen dieser Idee, ja, aber ich bin doch ganz alleine und ich kann doch gar nichts ausrichten und ich kann doch gar nichts verändern und nur wenn ich das mache, macht das doch gar keinen Unterschied und so. Das ist ja so ein ganz weit verbreiteter Glaubenssatz, aber ich möchte da gerne was anderes dazulegen. Noch nie hat eine kleine Gruppe sehr überzeugter Menschen etwas nicht verändert. Ja, also wenn wir genau hinschauen, auch in die Geschichtsbücher noch mal ganz genau reinschauen, dann werden wir sehen, dass sehr wohl sehr kleine Gruppen von Menschen sehr, sehr viel verändert haben auf dieser Welt, nämlich eigentlich immer. Es beginnt immer mit einem und dann mit einigen wenigen mehr. Und ja, es braucht jetzt nicht die ganz große kritische Masse sozusagen, um die Veränderung herbeizuführen, sondern du kannst ganz, ganz viel selbst tun.
Ja, und das ist ja auch, auf Englisch nennt man das den Ripple-Effekt. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch bedeutet, aber was es auf Deutsch heißt. Aber so dieses, wenn wir etwas machen, dann schlägt das ja Wellen. Und allein dadurch, dass wir freundlich in die Welt gehen und anderen Menschen ein ernst gemeintes Lächeln schenken, gehen diese Menschen dann wieder anders in die Welt. Und daran sieht man ja schon, es hat Auswirkungen, wie wir sind in dieser
Ach,
Welt.
total. Es gibt ja auch diese vielen Science-Fiction-Movies, wo es um Zeitreisen geht und wo irgendeine Kleinigkeit verändert wird, ja. Und du denkst, es kann ja keinen großen Effekt haben, aber es hat eben dann diese unglaublichen, weitreichenden Effekte. Und da ist das natürlich in einer eher spaßigen Art natürlich gemeint oder zur Unterhaltung. Aber unser Leben macht einen Unterschied. Das Leben jedes Einzelnen macht einen Unterschied. Und das ist schon mal etwas, das uns natürlich auch Verantwortung gibt, zuschreibt für unser eigenes Leben.
Ja,
Ja.
ja.
Und Ahimsa ist eben einer der, ich möchte tatsächlich sagen, der wichtigste Grundsatz. Auch sicher mit einer der schwierigsten, weil das ist einfach in unserem Menschsein so gar nicht angelegt, ja. Himsa ist die Gewalt, Ahimsa ist die Nichtgewalt. Und wenn wir das zu Ende denken, ja, also Ahimsa zu kultivieren, ist unwahrscheinlich, ein unwahrscheinlich weites Feld. Also da kannst du dich schon auf jeden Fall mal ein paar Leben abarbeiten dran.
Ja.
Wir haben ja ganz viel Zeit, das ist das Schöne. Also wir dürfen alles immer wiederholen, das ist total gut. Zumindest in der yogischen Auffassung haben wir natürlich Tausende von Leben, bis wir überhaupt irgendwann mal an den Punkt kommen, dass wir über Befreiung nachdenken dürfen aus diesem Kreis der Wiedergeburten. Aber eben Ahimsa ist eben unfassbar schwer zu kultivieren, weil es eben so weitreichend ist. Es geht immer schlussendlich auch ein Stück weit gegen das Instinkthafte in uns. Was aber natürlich heute in der Welt, die wir mitgestaltet haben und gestalten natürlich jeden Tag aufs Neue, ja auch wieder eine andere Qualität bekommen hat. Also heute gilt es ja nicht unbedingt, also heute bist du nicht gezwungen, um zu überleben, beispielsweise einem Tierleid zuzufügen, um es zu essen, weil du sonst einfach nicht überleben könntest. Dazu bist du nicht gezwungen mehr heute. Du kannst dich anders entscheiden. Du kannst in den Supermarkt gehen und dir Karotten kaufen und Brokkoli und Reis. Ja, das ist das eine. Also unsere Lebenssituation haben wir ja auch entsprechend mitverändert, sodass wir dieses sehr Instinkthafte in uns auch gar nicht mehr so stark brauchen.
Ja. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ich möchte gerne einmal reingeben, dass es hier bei diesem Prinzip nicht nur um die gewaltfreien Taten geht oder Gewaltfreiheit in Taten, sondern eben auch in Worten und im Denken. Und dadurch wird das ja eben noch viel größer. Und wie du schon sagst, wir können unser ganzes Leben uns darin üben. Und auch so dieses Instinkthafte und ja, in den Taten, so wie du es beschreibst, da bin ich voll dabei. Und gleichzeitig sind wir ja so sehr dieser Welt ausgesetzt, und das macht was mit unserem Nervensystem. Und unser Nervensystem ist so sehr im Flucht- oder Kampfmodus durch diese ständige Reizüberflutung, dass es noch mehr Fokus braucht und Ausrichtung wirklich darauf, dass wir uns immer wieder erinnern, so, ich bin jetzt nicht bedroht.
Das ist unsere Unterscheidungskraft. Wir müssen lernen, unsere
Genau.
Unterscheidungskraft zu entwickeln,
Ja.
um zwischen gefühlter Realität und faktischer Realität unterscheiden zu können und weniger zu interpretieren und immer wieder auch uns eben zu hinterfragen, ist das die Schlange oder ist das das Seil? Ja, das ist so das alte Gleichnis aus der indischen Philosophie. Und man sagt, es liegt irgendwas auf dem Weg, es sieht aus wie eine Schlange, ich erschrecke mich wahnsinnig, springe schreiend davon, in Wirklichkeit war es nur ein Seil. Die Reaktion war die gleiche, wie wenn eine Schlange da gelegen hätte, ja? Und das ist eben immer wieder unsere Wahrnehmung auch zu hinterfragen, ja? Ist das auch wirklich, also ist das, was ich wahrnehme, auch das, was tatsächlich gerade da ist?
Ja.
Oder, weil wir sind ja Meister darin, uns selbst zu täuschen. Das ist ja eine unserer ganz großen Errungenschaften.
Ja, das ist super. Das ist so gut. Und es geht ja auch immer wieder darum, dass wir es schaffen, so einen Blick von oben zu bekommen auf unser Leben, auf uns selbst, auf die Situation.
Und dann natürlich im Yoga würdest du dann immer wieder sagen, du bist nicht der Körper, du bist nicht der Gedanke, du
Ja.
bist das Gefühl. Also alles, was sich dann eben zeigt an Reaktion, Reizreaktionsschemata, ist gar nicht notwendig. Ja, dass man also einfach diese Gelassenheit, Upeksha, immer mehr kultivieren kann und immer mehr Abstand dazu hat.
Ja.
Und dann ist eben Ahimsa dieses unfassbare Übungsfeld, das in alle Lebensbereiche hineinwirkt, ja, also ganz gleich, wo wir hinschauen, weil es geht ja auch hier nicht nur um den Umgang mit der Welt im Sinne von mit anderen, sondern natürlich auch mit dir selbst. Und wir haben uns ja selbst gegenüber auch sehr oft gewaltvolle Gedanken,
Ja.
abschätzige Gedanken, entwertende Gedanken. Und das Spannende ist, dass sich tatsächlich schon über die Zeit etwas verändert. Das heißt, es gibt ja, Gandhi hat sich ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema Ahimsa beschäftigt. Und hat das ja auch sehr, sehr gelebt, ja, und hat damit unwahrscheinlich viel erreicht, auch politisch unwahrscheinlich viel erreicht. Aber das Spannende ist, es ist ja nicht nur, also aus Gedanken werden Worte und aus Worten werden Taten. Das wissen wir. Ja, das wissen wir. Und dass das eben auch so unfassbar gefährlich ist. Ja, so unfassbar gefährlich ist, sich diesen Gedanken schon alleine nur hinzugeben, weil irgendwann findet es den Weg in deine Sprache. Und wenn es in deiner Sprache ist, wirst du irgendwann danach handeln. Und so sind schreckliche Dinge auf dieser Welt geschehen und geschehen sie bis heute. Aber es geht auch andersrum. Du beginnst vielleicht über deine Taten, ja, weil es einfach so viel konkreter ist und weniger abstrakt und so viel leichter erstmal zugänglich. Das heißt, du kannst deine Taten danach ausrichten, nicht gewaltvoll zu sein. Wenn dir das gelingt, wird deine Sprache sich verändern und darüber werden sich deine Gedanken wiederum verändern. Also
Schön.
es geht in beide Richtungen. Und ich nehme das immer sehr gerne als Beispiel, weil es auf meinem Weg so war, dass ich früher ganz normal Fleisch gegessen habe, Milchprodukte konsumiert habe, ohne das in irgendeiner Form zu hinterfragen und trotzdem immer eine große Tierfreundin war und das für mich überhaupt kein Widerspruch dargestellt hat. Und ich verurteile niemanden, für den das so ist, weil es mir genauso ging und es ging für mich jahrelang wunderbar in Einklang. Es war überhaupt kein Thema für mich. Und dann kam ich mit dem Yoga in Kontakt und der erste Schritt war natürlich, vegetarisch zu leben. Das war einfach Voraussetzung in meiner Ausbildung. Und das ging ganz gut. Ja. Ja, war okay. Also vegetarisch ist ja auch noch nicht viel Verzicht sozusagen. Aber klar, wenn dann Grillen war oder so, dann, ich meine, es roch lecker und man hat sich auch daran erinnert, wie das schmeckt und so weiter. Und es war irgendwo, ne? Aber dann, irgendwann ist das immer weniger geworden und irgendwann war das weg und irgendwann hat mich Fleisch geekelt, also wirklich körperlich geekelt. Und ich konnte keinen Unterschied mehr machen zwischen meinem Hund, den ich lieb habe, und dem Würstchen, das auf dem Grill liegt. Ja, der Unterschied hat sich nicht mehr herstellen lassen für mich. Und so ging das dann über die Milchprodukte weiter, nachdem mir dann klar wurde, wie viel Tierleid über diese Milchproduktion stattfindet und was damit alles in Verbindung steht. Das war mir gar nicht klar. Ich wusste das gar nicht. Ich hatte da gar keine, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Ich habe gar keine Vorstellung davon gehabt. Und ich glaube, viele Menschen wissen es einfach auch gar nicht. Und das ist total okay, was nicht zu wissen. Also ich meine, wir wissen so vieles nicht. Und dann wusste ich das aber plötzlich. Und dann konnte ich das natürlich nicht mehr unbewusst machen. Und dann habe ich darauf verzichtet. Und es war ein Verzicht. Und zu Beginn ist alles ein Verzicht. Und plötzlich ist es irgendwann kein Verzicht mehr, sondern du kannst es dir gar nicht mehr anders vorstellen, weil es total falsch wäre für dich, nicht für andere, es anders zu machen.
Ich finde es schön, dass du immer wieder so darauf hinweist, dass es um unseren Weg geht und dass es überhaupt nicht darum geht, unsere Normen und das, was wir meinen, verstanden zu haben, anderen überstülpen zu wollen, weil das entspricht ja so gar nicht der Gewaltlosigkeit. Wenn wir jetzt anfangen, zu sagen, so, das ist der Weg, den, muss jeder gehen und du fängst dann an andere dafür zu verurteilen, dass sie es nicht tun, dann sind wir genau aus Ahimsa raus.
Aber auch nicht nur, weißt du, auch nicht nur dieses Nicht-Verurteilen, also so dieses offensichtliche, jemanden nicht dafür verurteilen, aber
Ja.
gleichzeitig dich auch nicht dazu zu beglückwünschen, dass du jetzt schon an einem anderen Punkt bist irgendwie und das schon irgendwie verwirklicht hast und der andere, der ist halt noch nicht so weit und so, ne? Und ich selber immer so, super gemacht. Das ist natürlich totaler Käse, ja? Also wenn nee. Nee, ehrlich nicht. Das darfst du.
Genau.
Das ist natürlich eine Riesenfalle, in die man tappen kann. Das ist gar keine Frage. Aber es ist, boah, das ist richtig doof. Das ist richtig, also wenn dir das passiert, ist richtig doof. Weil der Weg daraus ist auch gar nicht leicht und sehr schmerzhaft.
Ja, Und das braucht dann auch wieder, wenn du einmal in dieser Überheblichkeit drin bist und denkst, du bist diejenige, derjenige, der weiß, wie es läuft,
Ja.
dann brauchst du ja wieder einen absoluten Fokus, das nicht in deine Worte und Gedanken einfließen zu lassen. Und ich möchte noch in eine andere Richtung. Ich finde, Gewaltlosigkeit fängt auch da an, wo wir uns überlegen, so in der modernen Welt, welche Inhalte zum Beispiel teilen wir?
Mega, was konsumieren wir auch?
Auch.
Mega gut. Ja, mega gut. Genau richtig, Katrin. Es ist, man muss sich das wirklich gut überlegen. Ich liebe Krimis, ja, aber man muss sich das wirklich gut überlegen, ob man jetzt einfach nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen ein Krimi, so Sherlock Holmes-Style oder sowas, das mag noch angehen. Das ist, glaube ich, noch nicht allzu blutrünstig, aber oder ob man sich eben diesen knallharten Thriller abends noch reinzieht. Das muss man sich schon gut überlegen. Ich möchte gar nicht sagen, mach das nie, weil das ist ja auch schon wieder Dogma. Ja, also es gibt immer mal wieder, also wir sind ja alle nicht perfekt, ja, oder so. Also das ist ja auch Quatsch, irgendwie nach absoluter Perfektion zu streben. Das macht es uns ja auch nur wieder schwer. Aber ja, achte darauf, was du dir zu Gemüte führst und was du teilst, also was du in die Welt hinausgibst an Bildern, an Informationen, an und ich meine, ich weiß, ich meine jetzt nicht damit, schalte bitte alle Medien aus und informiere dich nicht mehr darüber, was in der Welt vor sich geht. Auch das ist wiederum natürlich wichtig, in der Welt zu sein und auch natürlich über die Konflikte, die in der Welt sind, auch zumindest zu wissen, dass sie da sind. Man muss jetzt vielleicht nicht, wenn man beruflich nicht damit befasst ist, da ganz tief einsteigen. Ja, das ist ja auch die Frage, wie tief steige ich ein? Aber das heißt, weil das würde ja sonst bedeuten, dass ich mich auch aus der Verantwortung wieder nehme, ein Stück weit, und sage, ja, das ist mir jetzt alles viel zu die Tagesschau, das ist mir jetzt viel zu gewaltvoll und das ist mir viel zu traurig und die Welt ist alles, es geht ja eh alles vor die Hunde und ich kann ja eh nichts machen. Aber eben nicht, du kannst ganz viel machen und aber dafür musst du schon auch wissen, was geht. Nicht jetzt, wie gesagt, in der absoluten Tiefe, aber du musst schon dich noch beteiligen an der Welt, in der Konfrontation.
Gleichzeitig mit dem Wissen, dazu habe ich auch eine Folge hier gemacht, was löst das in unserem Nervensystem aus?
Ja,
Ja.
natürlich. Also du musst da, dass die Tagesschau gucken nicht so erholsam ist wie ein heißes Schaumbad, da stimme ich dir ganz zu. Also wir müssen eben gut für uns sorgen. Das ist ja immer die Idee. Du sollst so gut für dich gesorgt haben und an einem Punkt sein, dass du eben Kapazitäten hast für die Welt und für andere.
Ja, und das führt uns zum zweiten Prinzip, über das wir sprechen wollen, nämlich Hingabe und Zuflucht. Und eben diese Hingabe an die Welt und an das Vertrauen auch in die Welt. Und es war ja, also Viktor Frankl, der ja im KZ war viele Jahre, der hat Untersuchungen gemacht und hat eben festgestellt, dass die Menschen, die das KZ psychisch überlebt haben und irgendwie damit zurechtgekommen sind, das waren die Menschen, die einen Glauben an etwas Höheres hatten. Und das kann auch ganz areligiös sein, dieses etwas Höhere. Ne? Sag
Ja, das
mal
muss nicht
deine
theistisch sein. Nein, nein. Also der Yoga selbst ist ja nun auch kein theistisches System. Der Yoga ist nicht Hinduismus. Ja, das wäre nicht richtig. Er kann es sein, natürlich, aber er muss es nicht sein. Im Yoga ist es ganz spannend. Dem Yoga liegt die Sankhya-Philosophie zugrunde, die keinen Gott kennt. Die kennt ein höheres Bewusstsein, aber kein Gott in diesem Sinne. Und im Yoga wird dann irgendwann einfach Ishvara präsentiert. Und Ishvara bedeutet Gott. Aber eben, Das ist ganz lustig. Eigentlich ist das so ein bisschen bitte hier einfügen. Ja, also der Yoga hat sich damals schon sehr viel Gedanken darüber gemacht, möglichst viele Menschen zu erreichen, die auch möglicherweise in andere Systeme schon abgewandert waren. Und mit bitte hier einfügen konnte da eigentlich jeder so seins finden, was gar nicht näher definiert werden musste. Also da ist eine ganz große Offenheit einfach im System da, zu sagen, wir können hier ganz ökumenisch sein miteinander und alle einladen, dabei zu sein. Und das passt gut in unsere Welt heute, das passt gut in unser Leben heute, das sehr divers ist und es auch sein soll. Aber diese Hingabe an, wie auch immer du es nennen möchtest, das Göttliche, eine höhere Macht, ein höheres Bewusstsein, was auch immer, das sollte, wenn irgend möglich, eben alles, was du tust, durchdringen. Und das ist einfach etwas, da können wir, haben wir eben auch ein wunderbares Übungsfeld, wenn wir sagen, ja, wenn wir uns den unangenehmen Aufgaben unseres Lebens zuwenden, die wir als unangenehm empfinden. Und da sind wir ja schon wieder bei den Kleshas, bei den Leidensursachen. Wir bewerten in ich mag und ich mag nicht. Das verursacht Leid. Überraschung. das wussten die schon ganz gut. Aber natürlich passiert uns das. Aber es wird uns leichter ums Herz, wenn wir das mit der entsprechenden Hingabe tun.
Steuererklärung.
Steuererklärung, genau. Toiletten putzen. Dinge, die, also, ne, also natürlich, also ich glaube, es gibt wenige Menschen, die das total gerne machen. Aber man kann eben eine etwas undifferenziertere Haltung vielleicht dazu finden und das eben als Teil unseres Lebens begreifen, dass das Teil unserer Lebensrealität ist. Es ist eine Aufgabe, die muss gemacht werden. Das gehört einfach jetzt dazu und gut ist, ja. Und das mit eben ohne dieses Gefühl von, will nicht, blöd und so, sondern dass man sagt, ja, das ist Teil meiner Lebensrealität. Ich kann das jetzt einfach auch, ich kann das einfach so tun. Einfach so. Ohne
Das,
jetzt
ja.
großen Wind drum zu machen.
Ja, genau. Und ich finde das auch schön, dass du das so sagst, das muss gemacht werden, weil wir, also es hat sich ja so eingeschlichen, also ich lege wirklich in meinem Coaching und auch in meinem Leben wirklich großen Wert auf Sprache, so wie drücken wir Dinge aus. Und jetzt kommen ja ganz viele Menschen und sagen statt ich muss, ich darf.
Ja.
Es ist aber, das ist halt, ich darf jetzt das Klo putzen. Ja, okay. Kannst du auch sagen, kannst ja aber auch mal in dir gucken, so was passiert denn da jetzt gerade körperlich? Also nimmst du dich gerade selber auf den Arm? Nimmst du dich überhaupt nicht ernst mit diesem Satz, ich darf jetzt das Klo putzen? Ja, nee, musst du halt und dann machst du das. Oder ich möchte noch aus der Coaching-Sicht drauf gucken. Und es gibt ja im NLP gibt es dieses Reframing, so wie könnte ich es denn noch sehen? So,
Ja.
ne, so ich habe ein Klo. Ist das cool? Ich habe ein Klo und na gut, jetzt muss es halt mal geputzt werden. Oder
Ja.
um von diesem Klo wegzukommen, ich muss heute Gartenarbeit machen. Ja, du hast
Ja.
einen Garten. Und wie könntest du es eben noch sehen? Ich mache meinen Garten schön. So, und danach setze ich mich hin und genieße diese Schönheit des Gartens, zum
Aber ich
Beispiel.
will,
Ja.
Katrin. Es kann doch nicht sein, dass es keine Pflicht gibt.
Ja, super, genau. Ja.
Was ist das für eine komische Vorstellung, dass es keine Pflicht gibt? Warum sollte es keine Pflicht geben dürfen mehr? Also das ist so ein weichgespülter Unsinn, der mich so ein bisschen immer in Unglauben versetzt. Weil natürlich gibt es Pflicht. Und es gibt ja diesen wunderbaren Satz, Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. Das ist natürlich, also meine, wir müssen arbeiten, um uns zu ernähren. Und das ist wichtig. Das ist total wichtig. Also diese Pflicht gibt uns Lebenszweck. Das ist sinnstiftend. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Wenn du jetzt den ganzen Tag irgendwie, keine Ahnung, nur noch machen könntest, wo dir gerade lustig zu ist, wirst du wahrscheinlich gar nicht so unfassbar glücklich werden mit. Ja, das hat sich ja ganz oft schon gezeigt und oder zeigt sich ja in vielen Lebensentwürfen, wo einfach sehr viel Geld zum Beispiel vorhanden ist, wo wenig Verantwortung noch da ist und so weiter, wo wir einfach dann lesen, dass es diesen Menschen sehr schlecht geht, dass sie psychische Erkrankungen haben, dass sie Drogenprobleme haben und so weiter und so fort. Ja. Wir sind nicht dafür gemacht. Also, wenn du nur noch machst, was du willst und was du angenehm und schön und gut findest, dann fütterst du dein Ego wie so ein kleines, dickes Kind in der Süßwarenhandlung, das alles, weil es gibt kein Ende, es gibt kein, jetzt habe ich genug, sondern es ist immer nur mehr, 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 mehr. Und du hast schon gebrochen und du willst immer noch mehr. Weißt du, was ich meine? Das hört nicht mehr auf. Dieser Kick hört nicht mehr auf, den du immer wieder brauchst. Und deswegen ist die Pflicht für uns so etwas Wichtiges, weil sie uns immer wieder zentriert, immer wieder auf das Wesentliche besinnt. Erholungszeiten auch wichtig. Spaß haben auch mal wichtig, keine Frage. Natürlich, Lebensfreude total wichtig, alles wichtig. Aber Pflicht auch wichtig.
Ja, mir
Nicht
kommt gerade ein.
daran leiden. Nicht daran leiden an der Pflicht.
Und mir lustig, mir kam nämlich gerade der Satz, nicht leiden zu wollen, ist Leid.
Voll, ja.
Ah, weißt du, darüber könnten wir noch mal eine Folge machen. So, was ist denn eigentlich sinnstiftend in unserem Leben?
Ja.
So, wo finden wir den Sinn unseres Lebens?
Also im Inder ist es eben Dharma, ja, das ist eben, es gibt unterschiedliche Dharmas, aber es gibt erstmal so ein soziokulturelles Dharma, eine Aufgabe, die man einfach in der Welt auch hat und die es auch gilt zu erfüllen und zu leben, um sein Potenzial auch auszuschöpfen. In der Bhagavad Gita heißt es so schön, es ist ganz frei jetzt von mir. Es ist viel besser, sein eigenes Dharma schlecht zu leben, als das eines anderen gut.
Ah, super. Wow, ja, das ist ein richtig cooler Satz. So tief. Und der ist so tief, liebe Dial, dass ich ihn tatsächlich als Schlusssatz nehmen möchte. Und dass wir den hier so am Lagerfeuer stehen lassen und die Menschen ihn sich vielleicht sogar aufschreiben können, wenn sie möchten, und da mal so ein bisschen spazieren gehen mit diesem Satz. Und mal so jeder für sich herausfindet, was bedeutet das für mich.
Ja.
Ja, liebe Dial, ich danke dir sehr wieder für dieses schöne Gespräch und bis ganz
Gerne.
bald.
Bis bald, meine Liebe.
Ja.
An alle. Ciao. Tschüss.
Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen? Wenn dir dieses Gespräch eine Inspiration war, freue ich mich, wenn du es weiterleitest und wenn du überall, wo du kannst, eine Bewertung hinterlässt. Du möchtest mehr erfahren? Alle wichtigen Links findest du in der Beschreibung. Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich dir. Deine Katrin.